Zukunft denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Bob Dylan. Jemand hat mir ein Foto gezeigt und ich habe nur gelacht. Denn Würde wurde noch nie fotografiert.
Michel Friedmann, die Menschenwürde ist unantastbar, das ist ein Rechtsbegriff geworden nach 1945 und es steht sozusagen als Maßstab. Doch was heißt dieser Satz konkret?
Konkret heißt dieser Satz übersetzt, was Hannah Arendt mit ihrem Gedanken formuliert hat, das Recht, Rechte zu haben. Nun wird man fragen, ja, was ist an diesem Satz so besonders? Wir wissen doch, dass Menschen Rechte haben. Der Ausdruck sagt aber nur, dass andere Menschen, das kann beliebig sein, das kann aber auch in einem Gesetz sein, den Menschen zubilligen, dass sie Rechte haben. So gesehen ist das ein Verhandlungsprozess. Der Satz aber, das Recht, Rechte zu haben, zieht diesen Verhandlungsprozess in eine grundsätzliche und in eine absolute Ebene. Da ist Schluss mit lustig, dass Leute entscheiden, wem die Würde zugebilligt wird und wem nicht. Das Recht, Rechte zu haben, ist ein Recht an sich. Es ist unverhandelbar und deswegen absolut. Die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht nur im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch in den Menschenrechtskonventionen drückt genau das aus. Die Würde ist unverhandelbar, sie ist universell und sie gilt für jeden Menschen. Und andere Menschen können, sollen, dürfen, so jedenfalls der Grundgedanke, niemanden mehr die Würde absprechen. Das ist die Spur, die zum Nationalsozialismus führt. Dort wurde in einer radikalen und maximalen Form die Würde des Menschseins den Juden abgesprochen. Daraus entstand dann die verbrecherischere Strategie und auch Ideologie, die dazu geführt hat, dass durch die Entmenschlichung der Menschen Millionen Menschen umgebracht wurden und die, die das taten, dabei nicht die geringsten Schuldgefühle hatten, denn es handelte sich ja nicht mehr um Menschen, die Würde wurde abgesprochen.
Die Würde des Menschen ist unantastbar, ist auch einer der schönsten Sätze, den wir kennen im 20. Jahrhundert und heute Gültigkeit hat. Doch was heißt eigentlich konkret Würde? Es ist ja nicht ein Begriff, der jedem klar verständlich ist. Und was ist eigentlich unantastbar?
Die Würde ist der Kern des Menschseins. In diesem Ausdruck findet sich der geballte Humanismus des 19., aber vor allen Dingen des 20. Jahrhunderts. Die Würde ist der Mensch an sich, der nicht angetastet werden kann. Unabhängig seiner Herkunft, unabhängig seiner Hautfarbe, unabhängig seiner Religion, unabhängig seines Alters. Sie drückt aus, dass jeder Mensch, also noch einmal der Mensch an sich, in seiner Person eine maximale und von niemandem anzuzweifelnde Berechtigung des Seins, des Lebens hat. Und dies ist eine außerordentlich moderne Betrachtung des Menschen. Wenn Sie sich den Gedanken der Sklaverei noch mal vor Augen haben, wenn Sie sich die ganzen Diskriminierungsargumente vor Augen halten, also die Herrschaftsgedanken, die Frage, das sind Menschen in Anführungsstrichen zweiter oder dritter Klasse. All dies verschwindet, wenn man den Würdegedanken in den Vordergrund nimmt. Es gibt auch da keine Klassifizierung über wertvolleres Leben, weniger wertvolles Leben, klassisches Stichwort der Euthanasie. Die Würde des Menschen ist der Kerngedanke einer modernen Gesellschaft und es ist ein globaler Gedanke. Er umfasst alle Menschen auf dieser Welt. Wenn wir also in der Schweiz oder in Deutschland sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann gilt das genauso in Nigeria und Vietnam.
Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, die Würde des Menschen ist auch eine Utopie, weil sie wird tagtäglich überall verletzt Und als Errungenschaft ist sie eben erst eine, wenn sie umgesetzt wird, im Verhältnis vom Staat zum Menschen, aber auch innerhalb der Gesellschaft.
Die Würde ist keine Utopie, selbst wenn sie verletzt wird. Viele Rechte, viele Menschenrechte, viele Gesetze werden nicht respektiert. Das ändert aber nichts an der Berechtigung und an Inhalten dieser Gesetze. Dass sie nicht respektiert werden, wäre ja in der Sprache dann, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die sagen, die Würde von Menschen ist antastbar. Da haben sie recht. Alle Rassisten tasten die Menschenwürde der betroffenen Gruppen an. Alle Rassisten bezweifeln, dass der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, gilt. George Tabori hat das ja in einer anderen Form formuliert, indem er sagt, ich zitiere, jeder ist jemand. Rassisten sagen, einige sind niemand. Aber niemand ist niemand. Der Satz, aber niemand, ist immer noch zu schwach. Er ist immer noch nicht das 21. oder 22. Jahrhundert, denn jeder ist jemand, ist noch mehr als niemand ist niemand. Und die Würde des Menschen ist die Grundlage dessen, was Demokratie ist. Das Menschenbild des Demokratischen ist zwingend gekoppelt an die Menschenrechte, zwingend gekoppelt an dem Menschenbild, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. In Diktaturen ist das anders. Diktaturen treten die Würde des Menschen mit Füßen. Wir sehen das in Russland, wir sehen das aber auch in anderen Diktaturen, in denen die Menschenwürde nicht respektiert wird. Und wenn wir von der Würde des Menschen reden, dann reden wir von seinen Freiheitsrechten, dann reden wir von Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kunstfreiheit, all das gehört auch in diesen Begriff, die Würde des Menschen ist unantastbar, dazu.
Lassen Sie mich ein konkretes Beispiel nehmen aus den Demokratien und eben nicht Diktaturen, die soziale Frage. Menschen, die nicht gleichberechtigt sind auf der Ebene von sozialen Partizipation, von Ressourcen, wie können diese Menschenwürde und die Unantastbarkeit derjenigen garantiert erhalten?
Wir diskutieren über Mindestlohn, wir diskutieren über Sozialsysteme, in Deutschland beispielsweise über Hartz IV. Die Armut widerspricht der Würde des Menschen. Und bereits Friedrich Schiller sagte dazu, Zitat, zu essen gebt ihm, zu wohnen, habt ihr die Blöße bedeckt, gibt sich die Würde von selbst. Das ist noch ein sehr bescheidener Ansatz von Würde, aber Sie sehen, dass Ihre berechtigte Frage, ob die soziale Komponente zur Würde gehört, bereits von Schiller angesprochen wird. Und man muss nicht weit gehen. Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper sagt, erst kommt das Fressen. Dann kommt die Moral. Was will er damit ausdrücken? Menschen müssen essen, Menschen müssen wohnen, ein Dach über den Kopf haben. Dann bitte kommt mit der Moral, die dann übrigens auch erst glaubwürdig wird. Ich plädiere ausdrücklich, und wir haben das in den Diskussionen aller demokratischen Staaten, eine Übersetzung des Begriffes, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist auch eine sozialpolitische.
Im Satz von Schiller kommt etwas zum Ausdruck, das in der modernen Welt vielleicht eine Ambivalenz hervorrufen könnte, nämlich gebt ihnen zu essen. Die Entwürdigung kann ja schon da beginnen, wenn jemand abhängig ist vom anderen, dass er etwas bekommt.
Sie haben vollkommen recht. Wir kommen zurück zu Hannah Arendt, das Recht, Rechte zu haben. In einem modernen Staat ist dies keine gönnerhafte oder mäzenenhafte Situation, wenn wir Menschen, die in ökonomischer Not sind, in existenzieller Not versorgen. Es ist ein Anspruch, ein Recht des Bürgers und der Bürgerin, dass der Staat hilft dort, wo Menschen sich nicht selbst helfen konnten. Und das ist auch die Moderne, und deswegen ist ja Schiller ein paar Jahre noch zurück. Der moderne Staat verpflichtet sich, das zu realisieren, und zwar durch Gesetze, die der Bürger, die Bürgerin als Anspruchsrecht empfindet und nicht als Gönnerrecht, dass er oder sie, wenn sie in finanzieller, in sozialer Not ist, die Hilfe des Staates beanspruchen kann. Es ist also ein Rechtsanspruch, den der Staat zu erfüllen hat.
Dieser Rechtsanspruch, der den Staat zu erfüllen hat, ist die eine Seite der Würde. Im Alltag ist es ja ganz wichtig, dass wir Menschen begegnen, die ihnen Würde lassen, würdigen oder auch Würde geben. Das ist unabhängig vom Rechtsbegriff, diese normative oder eben nicht normative Formulierung der Würde. Was heißt das für unseren Alltag?
Na gut, wir reden jetzt auch von der kulturellen Inklusion des Würdegedankens, das bedeutet in den Verhaltensweisen, in denen wir uns begegnen. Dafür kann man ein sehr deutliches Beispiel, das in einer hohen Diskussions- auch Aufgeregtheit geführt hat, nehmen. Das ist die MeToo-Bewegung. Also wie verhalten sich Männer gegenüber Frauen und wo wird die Würde der Frau verletzt durch Bemerkungen oder durch auch Taten? Da sehen wir, wie kulturell sich das Selbstbewusstsein, ich finde vollkommen zu Recht, von Frauen in den letzten 50 Jahren verändert hat, wo man noch vor 50 Jahren hingenommen hat, dass Männer die Grenzen der Würde überschreiten. Überschreitet heute, wenn ein Mann das tut, die rote Linie sehr viel schneller und wird dafür auch in der Öffentlichkeit, jedenfalls aber auch im Arbeitsrecht, stigmatisiert. Das heißt, was ist der Anspruch der Menschen, wo sie selbst formulieren, das ist meine Würde, und dies in den Verhandlungsraum ging, eine große dynamische Situation dafür, wie wir in der Gesellschaft auch diese Verinhaltlichung dann aufgreifen und streitig miteinander verhandeln. Aber an diesem Beispiel möchte ich dann gerne den Würdebegriff nochmal in mehreren Perspektiven aufteilen. Die eine Perspektive ist meine innere. Selbst wenn mir Menschen meine Würde absprechen, habe ich eine innere Würde, an die ich nicht einen anderen rankommen lassen muss. Wir erinnern uns, dass viele Menschen, die in Konzentrationslagern waren, berichtet haben, man konnte mich nicht brechen, man konnte mir alles nehmen, man konnte mir auch meine äußere Würde nehmen. Ich wurde plötzlich zu einer Nummer oder ich stand mit nacktem Körper vor Menschen, auch im Winter. Aber ich habe mir geschworen, dass meine innere Würde nicht verletzt werden kann. Ich glaube, dass das auch eine Phänomenologie ist, die wir heute noch mal ernsthaft diskutieren. Die Würde des Menschen wird auch unsere Würde in Demokratien von außen oft in Frage gestellt. Es werden dümmliche Bemerkungen formuliert, die in Wirklichkeit nicht dümmlich sind, sondern verletzend, also würdeverletzend sind. Das kann bei Behinderten der Fall sein, das kann bei Frauen der Fall sein, das kann bei Homosexuellen der Fall sein. Hier erleben wir eine Verletzung der Würde, die durch eine äußere Handlung, Tat oder durch Worte entsteht. Aber mir ist wichtig dabei zu sagen, dass ich diejenigen stärken möchte, die, obwohl sie verletzt werden, keinen Zweifel an ihre innere Identität zulassen. Weil die Fremdbestimmung verletzend ist, muss die Selbstbestimmung umso stärker sein. Unsere Aufgabe, und das ist die Gesetzeslage, das ist die Grundrechtsfrage, ist, dass wir die äußeren Verletzungen zurückweisen und eine kulturell-politische, gesellschaftliche Debatte herbeiführen, wo solche Dinge bewusst werden und nicht mehr stattfinden. Und wo sie stattfinden, sie stigmatisiert oder rechtlich verurteilt werden.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Zukunft denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.